Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA haben nach Worten von Außenminister Kerry klare und schlüssige Beweise, dass die syrische Regierung vergangene Woche Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Dabei seien mehr als 1.400 Menschen getötet worden. Die USA erwägen weiter einen Militärschlag, auch wenn sie nicht mehr auf die Unterstützung Großbritanniens bauen können. Das britische Parlament hatte gestern Abend militärische Schritte gegen Syrien abgelehnt.
Mehrere Stunden hat Obama heute mit seinen Sicherheitsberatern über einen möglichen Alleingang gegen Syrien beraten. Das Wegbrechen des britischen Partners ist für den Präsidenten ein herber Verlust. Doch kein Argument, den möglicherweise kurz bevorstehenden Militärschlag ebenfalls abzubrechen. Die Regierung sieht Kerninteressen der USA tangiert und meint, handeln zu müssen. Die USA stehen nicht alleine, das versuchen die großen Sender zu vermitteln. Auch Frankreich, die Türkei und Saudi-Arabien würden einen Militärschlag unterstützen. Der Kongress ist noch im Urlaub, doch gestern hatte Obama in einer Telefonschalte versucht, wichtige Abgeordnete von seinen Beweisen gegen das Assad-Regime zu überzeugen. Wohl mit Erfolg, doch noch immer gibt es erheblichen Unmut über Obamas möglichen Alleingang. Ich bin sehr enttäuscht über unseren Präsidenten und Commander-in-Chief. Er hat unser Land und sich selbst in eine gefährliche Situation manövriert. Vor einer knappen Stunde tritt Außenminister Kerry vor die Presse und präsentiert erste Geheimdienstinformationen. Seine vielleicht schwierigste Mission, denn der Schatten der gefälschten Beweise zu Beginn des Irakkriegs lastet auch auf ihm. Wir wissen, von wo die Raketen abgeschossen wurden und zu welcher Zeit. Wir wissen, wo sie eingeschlagen sind und wann. Wir wissen, dass die Raketen nur von Gebieten kamen, die vom Assad-Regime kontrolliert werden, und dass sie ausschließlich Viertel der Opposition trafen. Kerry verweist mehrfach auf die schriftliche Zusammenfassung der Beweise. Darin wird von einem abgehörten Telefonat eines hochrangigen syrischen Offiziers berichtet, der sich besorgt äußert, dass die UN die Beweise für den Giftgasanschlag entdecken könnten. Zudem wird auf rund 100 Videos verwiesen, die aus Sicht des amerikanischen Geheimdienstes nicht von der Opposition gefälscht sein können. Viele Informationen dürfe er jedoch nicht freigeben. Um unsere Quellen und Methoden zu schützen, werden wir jedoch einiges von dem, was wir wissen, nur den Abgeordneten zugänglich machen, den rechtmäßigen Vertretern des Volks. Amerika wird handeln, und zwar bald. Daran besteht auch auf den US-Sendern kein Zweifel mehr.
Zur Rede von US-Außenminister Kerry, jetzt live aus Washington, Tina Hasse.
Das, was Kerry in einem starken und hochemotionalen Auftritt gerade vorgelegt hat, ist nicht weniger als die Anklageschrift gegen das Assad-Regime und die Vorbereitung für den möglicherweise bald bevorstehenden Militärschlag. Die Welt könne nach diesen Beweisen nicht weiter wegschauen, heißt die Botschaft. Das Zeitfenster hierfür ist eng. Die UN-Mission ist beendet. Angela Kane, die Chefinspektorin, wird bereits morgen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon über die Funde informieren. Und in wenigen Minuten, hören wir gerade, wird auch der Präsident vor die Presse treten. Die Uhr tickt, und damit zurück zu Jens Rever.
Frankreich ist, anders als Großbritannien, weiter zu einem Militärschlag gegen die syrische Führung bereit. Präsident Hollande sagte der Zeitung Le Monde, ein Chemiewaffeneinsatz erfordere harte Strafmaßnahmen. Er deutete an, ein Angriff sei schon vor Mittwoch nächster Woche möglich. An diesem Tag berät das französische Parlament über die Syrien-Krise. Über einen Militäreinsatz entscheidet in Frankreich aber allein der Präsident. Großbritannien hatte sich Anfang der Woche noch vehement für einen Militärschlag gegen Syrien eingesetzt. Doch das Unterhaus machte Premierminister Cameron gestern Abend einen Strich durch die Rechnung.
Unter britischer Flagge wird es keinen Militärschlag gegen Syrien geben. Die Regierung erklärt den Rückzug, nachdem ihr das Parlament überraschend die Gefolgschaft versagte. Ich bin entschlossen und mit Bedacht vorgegangen, aber wir müssen auf das Parlament hören. Das Parlament hat gesprochen, es will keine britische Beteiligung an Militäreinsätzen und wir werden auf dieser Grundlage handeln. Die Mehrheit des Unterhauses lehnte einen Kampfeinsatz grundsätzlich ab. Cameron scheiterte selbst mit seinem abgeschwächten Vorschlag, erst nach der UN-Inspektion über einen Militärangriff zu entscheiden. Auch 30 Konservative sagten Nein und blamierten so ihren Premier. Manchmal ist es klug, einen Schritt zurückzumachen. Marschflugkörper hätten eine Eskalation der Gewalt in Syrien riskiert. Ein Bürgerkrieg hätte sich in einen regionalen Konflikt ausgeweitet. Das Parlament habe für das britische Volk gesprochen, erklärt der Chef der Opposition. Seine Labour-Partei hatte zunächst eine Militäroption nicht gänzlich ausgeschlossen. Doch ohne echte Beweise für Assads Schuld wollte Labour Cameron einen Waffengang schließlich doch nicht durchgehen lassen. Die Menschen sind sehr besorgt über den Chemiewaffenangriff in Syrien, aber sie wollen, dass wir die Lehren aus Irak ziehen und nicht in einen Krieg rennen. Er trete weiter international für ein robustes Vorgehen gegen Assad ein, sagt der Premier, dem selbst nun militärisch die Hände gebunden sind.
David Cameron verliert seine führende Rolle im Syrien-Konflikt. Dass er seine eigenen Abgeordneten nicht im Griff hat, beschädigt seine Autorität nach innen und außen. Der Premier wollte gegen den Despoten in Syrien in den Kampf ziehen. Nun bescherte ihm das Parlament zu Hause die größte Niederlage seiner Amtszeit.
Die Chemiewaffeninspektoren der Vereinten Nationen haben ihre Mission in Syrien offiziell beendet. Morgen wollen sie das Land verlassen. Ein UN-Sprecher sagte, nun müssten die Proben eingehend analysiert werden. Wie lange dies dauern werde, sei nicht absehbar. Unterdessen flammten die Kämpfe in Syrien wieder auf.
Die Feuerpause dauerte nicht lange. Assads Luftwaffe greift einen Ort an, in dem die UN-Experten jüngst noch ermittelt hatten. Der Krieg geht weiter und das mit unverminderter Brutalität. Während die Inspektoren bei Damaskus nach Giftgas suchen, soll bei Aleppo ein Flugzeug eine Brandbombe auf eine Schule abgeworfen haben. Reporter des britischen Senders BBC filmten diese grausamen Bilder. 10 Menschen starben, Lehrer und Schüler erlitten schwerste Verbrennungen, sagt eine britische Ärztin, die derzeit in Aleppo mitarbeitet. Vielleicht war es Napalm oder etwas Ähnliches. In diesem Chaos ist es schwer, das genau festzustellen. Die UN-Inspektoren haben ihre Ermittlungen in Syrien abgeschlossen. Sie besuchten noch ein Militärkrankenhaus, in dem Soldaten der syrischen Armee behandelt werden. Die sollen mit chemischen Substanzen in Kontakt gekommen sein, als sie in Jobar, ein Waffenlager der Rebellen, entdeckt hatten. Die Armee hatte Journalisten mehrere Kanister mit Chemikalien präsentiert, daneben Gasmasken und Arzneimittel. Der Fund sollte belegen, dass die Rebellen über Chemiewaffen verfügen. Morgen werden die UN-Inspektoren Syrien verlassen, danach die Proben auswerten und ihren Bericht zum mutmaßlichen Giftgaseinsatz am 21. August abschließen. Dass Assads Armee, wie hier bei Aleppo, Brandbomben gegen Zivilisten einsetzt, das darf schon jetzt als gesichert gelten. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte dafür schon vor Monaten Belege vorgestellt.
Mehr zum Thema bei tagesschau.de. Unter anderem ein Interview unserer Korrespondentin Ina Ruck mit einem außenpolitischen Berater der russischen Regierung über die Rolle Moskaus im Syrien-Konflikt. An diesem Wochenende treffen Bundeskanzlerin Merkel und der SPD-Spitzenkandidat Steinbrück im einzigen Fernsehduell aufeinander. Am Sonntagabend stellen sie sich den Fragen von 4 Moderatoren. Steinbrück hatte sich zu mehreren Diskussionsrunden bereit erklärt, Merkel bestand aber auf nur einem Termin. Das Duell wird live im 1. und 4 weiteren Programmen ausgestrahlt.
Am linken Pult wird die Kanzlerin stehen, am rechten ihr Herausforderer. Im Studio ist schon alles bereit für das große Fernsehduell. Es wird das erste und einzige Aufeinandertreffen von Merkel und Steinbrück in diesem Wahlkampf sein. Das verspricht besondere Spannung.
Auch dass die Bundeskanzlerin eben nur ein Duell wollte, macht diesen Abend ja erst so besonders und zu einer wirklich großen Sache, zu einem immensen Druck für beide Kandidaten, die nur diese eine Chance haben.
Die Redeanteile der Kandidaten sind genau geregelt. Die Moderatoren müssen also die Uhr mitlaufen lassen. 3 politische Journalisten und erstmals einer aus der Unterhaltung. Viel Spielraum bleibt nicht.
Ich trete natürlich hier mit den anderen auch als Teamplayer auf und versuche sachdienlich zu arbeiten. Aber ich bin auch ein emotionaler Typ, da kann es schon mal sein, dass mir die Pferde durchgehen, was ich nicht hoffen will.
Per Steinbrück reitet gern mal eine Attacke. Als Herausforderer muss er das auch. Angela Merkel dagegen hat den SPD-Mann bisher ignoriert. Nun kann sie nicht mehr ausweichen. So ein Duell kann Wähler durchaus beeinflussen.
Es muss ein knappes Rennen sein. Es muss einen eindeutigen Sieger geben. Und im besten Falle schafft es ein Kandidat dann auch noch mal ein Thema zu setzen, das die letzten Wochen des Wahlkampfs prägt.
Nun schauen erst mal alle auf Sonntagabend. Punkt 20:30 Uhr geht es los.
Der neue Rechtsanspruch auf Kita-Plätze hat bisher offenbar nur zu wenigen Klagen geführt. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht von bundesweit etwa 50 Fällen. Die von vielen befürchtete Klagewelle sei ausgeblieben. Trotzdem gibt es nach Einschätzung des Verbandes einen wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen. Seit Anfang August haben Eltern einen gesetzlichen Anspruch darauf, auch Kinder unter 3 Jahren betreuen zu lassen. Nach rund 4 Wochen mit massiven Zugausfällen und Verspätungen soll der Bahnverkehr am Hauptbahnhof Mainz jetzt wieder normal laufen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gilt von heute Abend an wieder der Regelfahrplan. Der Mainzer Bahnhof war wegen Personalmangels im Stellwerk seit Anfang August teilweise vom Fernverkehr abgeschnitten. Auch viele Regionalbahnen wurden umgeleitet. Die Bahn versprach, betroffene Pendler zu entschädigen.
Zeit ist Geld, auch Wartezeit wegen Zugausfällen. Dementsprechend will die Bahn den Zeitverlust ihrer Stammkunden am Mainzer Bahnhof mit Geld ausgleichen.
Wir wollen unsere Kunden, bei denen wir uns nochmals ausdrücklich entschuldigen für die Beeinträchtigungen der letzten Wochen, entschädigen, und zwar auf Basis einer freiwilligen Kulanzleistung.
Die gibt es mit dem Formular Kulanz Mainz. Damit erhalten betroffene Inhaber von Zeitkarten bis zu 50 Euro. Neben diesen Kosten und dem Imageverlust wird die Bahn aus Mainz noch mehr Einbußen mitnehmen müssen. Der Zweckverband, der die Nahverkehrsverträge mit der Bahn abgeschlossen hat, will Geld zurück.
Das bedeutet, dass all die Zugleistungen, die ausgefallen sind, nicht bezahlt werden. Das ist eine Größenordnung für die DB Netz AG an entgangenen Trassenentgelten von mehreren 100.000 Euro.
Auch wenn in diesen Minuten der Zugverkehr in Mainz wieder nach Plan läuft, die strukturellen Probleme, die zu den Zugausfällen führten, sind laut Gewerkschaft nicht beseitigt.
Wir freuen uns natürlich für die Kunden der Bahn, dass in Mainz die Bahn wieder regelmäßig fährt. Die Personalprobleme in Mainz sind möglicherweise temporär gelöst. Allerdings fehlen uns deutschlandweit noch mehr als 1.000 Fahrdienstleiter. Und das bedeutet, Mainz kann morgen leider Gottes wieder überall sein.
Am Montag sind Bahnchef Grube und Bundesverkehrsminister Ramsauer in den Verkehrsausschuss des Bundestages eingeladen. Thema der Sitzung: die Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs.
Der Deutsche Fußballbund bewirbt sich mit München als Spielort für die Europameisterschaft 2020. Das Präsidium des Verbands gab der bayerischen Landeshauptstadt den Vorzug vor Mitbewerber Berlin. Die EM 2020 wird erstmals nicht in 1 oder 2 Ländern ausgetragen, sondern die Spiele werden auf 13 Städte in ganz Europa verteilt. Pro Austragungsort sind 3 oder 4 EM-Partien vorgesehen.
Der Deutsche Fußballbund hat sich entschieden. München heißt die DFB-Bewerberstadt für die erste paneuropäische Fußball-EM 2020. Diese findet auf Wunsch der UEFA dann erstmals in 13 europäischen Städten gleichzeitig statt. Aber nur jeweils eine Stadt kann für ein Land an den Start gehen. Für Deutschland also München. Zurück bleibt der einzige innerdeutsche Konkurrent, Berlin.
Die Unterschiede zwischen beiden Stadien und Städten, die sind eher marginal. Aber jetzt sind wir zuversichtlich, dass wir für München und für 2020 auch den Zuschlag erhalten werden.
Deutschland bewirbt sich mit München für 2 Pakete. Im Falle des Zuschlags seitens der UEFA würden in der bayerischen Landeshauptstadt 3 Gruppenspiele und ein Achtel- bzw. Viertelfinale stattfinden oder die beiden Halbfinals und das Endspiel.
Soll auch aussagen, dass wir uns auch zutrauen, in München die Finalwoche auszurichten.
Die Europameisterschaft auf großen Teilen des ganzen Kontinents seien wegen der bereits bestehenden Infrastruktur mit geringem Aufwand für alle verbunden, begründet UEFA-Chef Platini. Ob München dann als Teilausrichter beim wohl größten europäischen Fußballexperiment aller Zeiten dabei sein wird, entscheidet die UEFA in gut einem Jahr.
Der irische Schriftsteller Seamus Heaney ist gestorben. Er galt als einer der bedeutendsten englischsprachigen Dichter. Heaney erhielt 1995 den Literaturnobelpreis als 3. Ire überhaupt. In seinen Gedicht- und Prosabänden befasste sich Heaney oft mit der Geschichte seiner Heimat. Sein wohl bedeutendstes Werk Norden dreht sich um den Nordirland-Konflikt. Heaney wurde 74 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 31. August.
Der Ausläufer eines Nordmeertiefs dringt morgen bis in die Mitte Deutschlands vor. Ihm folgt kühlere Luft, die sich am Sonntag im ganzen Land breit macht. Heute Nacht ist es teils klar, teils bewölkt. In Küstennähe gibt es örtlich Schauer. Im Süden und Südosten morgen zunächst überwiegend freundlich. Aber aus Nordwesten verlagern sich Wolken mit Schauern Richtung Südosten. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Im Nordwesten wird es später wieder freundlicher. Der Wind wird schwach bis mäßig, in Küstennähe auch frisch. Dort sowie bei Schauern und Gewittern gibt es starke, vereinzelt auch stürmische Böen. An der Nordsee bei auflandigem Wind heute Nacht bis 16, am Alpenrand nur kühle 7 Grad. Morgen Temperaturen von 17 Grad im Sauerland bis 25 Grad im Süden. Am Sonntag wird es kühler, südlich der Donau fällt zeitweise Regen, vereinzelt mit Blitz und Donner. Im Norden windiges Schauerwetter, sonst mal Sonne, mal Wolken und meist trocken. Am Montag im Südwesten schon wieder freundlicher und am Dienstag auch wieder wärmer.
Noch hat sich US-Präsident Barack Obama nicht zum Syrien-Konflikt geäußert. Um 21.45 Uhr wird Karin Joska in den Tagesthemen zeigen, was er in der mit Spannung erwarteten Stellungnahme zu einem möglichen Militäreinsatz in Syrien sagen wird. Außerdem das moralische Dilemma. Was erlaubt das Völkerrecht? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.